Herzlich willkommen zum RTS Unternehmertalk. Wir sprechen hier mit Menschen, die tagtäglich Verantwortung tragen und die oft mit Herausforderungen konfrontiert sind, die man von außen gar nicht sieht. Gerade in der Transport- und Logistikbranche hat sich in den letzten Jahren vieles verändert. Steigende Kosten, hoher Druck und immer komplexere Rahmenbedingungen machen es für viele Unternehmen nicht einfacher. Heute haben wir einen Gast, der genau in diesem Umfeld tätig ist und die Entwicklungen aus erster Hand erlebt. Mit GP-Transporte ist er mitten in einer Branche, die für unsere Wirtschaft unverzichtbar ist und gleichzeitig vor großen Herausforderungen steht. Lieber Michael Horvath, schön, dass du hier bei mir bist.
Danke für die Einladung.
Michael, du hast eine Transportfirma, GP-Transporte. Was machst du genau?
Uns gibt es ungefähr seit 2018. Die Firma selbst gibt es schon seit 1993, 94. Ehemalige Firma hat Günther Bauer Transportgesellschaft geheißen. Wir haben es dann 2018, habe ich die Firma zunächst noch mit Günther Bauer. Ein halbes Jahr später haben wir es dann ihm abgekauft. Und seitdem kämpfe ich in dieser Branche. Habe mit einem LKW gestartet, 2018, dann ein zweiter. Und habe eine Hochphase gehabt, wo wir Corona, waren wir eher die Profiteure. Wir haben in der Lebensmittelbranche gearbeitet und waren systemrelevant, hat das damals geheißen. Genau. Und daher haben wir auch fahren dürfen. Waren da bis zu 80, 90 Fahrer, die im Bereich Lebensmittellogistik unterwegs waren. Und nach Corona war ein kompletter Abriss, das muss man wirklich sagen. Und habe dann eigentlich dieses Unternehmen von 80, 90 stark reduzieren müssen, bin herunter auf unter 10 und seit 3-4 Jahren bin ich wieder kontinuierlich am Wachsen, unter Anführungszeichen, und bin jetzt ungefähr bei 20 LKWs mit 20, 22 Fahrern. Nur männlich, gibt leider noch immer keine oder sehr wenige Frauen, die in dieser Branche tätig sind. Und
es gibt schon ein paar,
aber nicht bei mir. Ich bin sogar froh, ich würde mich über jede weibliche Ergänzung würde mich freuen in diesem Unternehmen, aber ja, seitdem sind wir wieder 20, 22 Männer.
Mhm. Und du hast gerade erzählt, nach der Pandemie ist das abgerissen. Warum ist das passiert?
Durch diese Lebensmittellogistik haben viele Leute, das war der E-Commerce-Bereich, viele Leute sind zu Hause gesessen, haben bestellt online und wir haben praktisch die Ware, sei es in Salzburg, sei es in Wien, nach Hause gebracht und das war irgendwie bequem für die Leute. Gott, hat auch keiner oder nur wenige haben ja rausgehen dürfen zu der Zeit und daher ist es so gewachsen, dass der damalige Kunde gesagt hat, wir brauchen Autos. Ich war einer der wenigen, die was dann bei den Händlern angerufen haben, gesagt, habt ihr noch Autos frei? Und dann haben wir halt sind wir so gewachsen in der Zeit, dass wir dem geschuldet, dass eben die Leute zu Hause waren. Und danach, wie dann wieder offen alles war, wie man wieder hinausgehen hat können, war das Ganze vorbei. Und dann hat man gesagt, okay, müssen wir wieder abbauen. Und das war aber so massiv, wirklich Cut. Und dann von einem Tag auf den anderen hat der Kunde gesagt, du, liebe GB, wir brauchen euch nicht mehr in diesem Ausmaß.
Wie hast du das dann gemacht, dass du die LKWs wieder loswarnt
bist? Ja, das haben wir zu der Zeit haben wir alle gemietet. Zum Glück nicht gekauft, aber alles gemietet und daher war das relativ einfach, dass man sagt, okay, wir bauen wieder ab.
Weil sonst wären ja die Sachen ganz schön kosten, ja, wenn da die LKWs immer rumstehen und
richtig.
Keiner fährt damit.
Richtig, ja.
Wo überall treibst du dich herum mit deinen LKWs? In ganz Europa oder nur Österreich? Oder?
Grundlegend Schwerpunkt ist Österreich. Wir haben doch als österreichisches Unternehmen auch österreichische Kunden. Also ich würde sagen, 80% machen wir national, 20% machen wir international, ebenfalls in der Lebensmittelbranche und pendeln wir zwischen Italien, Frankreich, Spanien. In diesen drei Ländereck sind wir unterwegs.
Du bist im Handelszentrum Bergheim. Gibt es da auch ein Büro dazu mit allem Drum und Dran, Disposition wahrscheinlich?
Ja, das Headquarter, wie man so schön sagt, ist in Bergheim. Wir haben sogar ein sehr schönes Büro. Jeder Kunde, der zu uns kommt, ist immer erstaunt, dass es in der Spedition solche Büros gibt und eben nur Container. Nichts gegen meine Mitbewerber, aber man legt halt anders Prioritäten. Und ich wollte mich einfach wohlfühlen, ich wollte auch für meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schauen, dass die ein schönes Umfeld haben. Das haben wir geschaffen und das ist in Bergheim und sind im Handelszentrum 16. Das ist ursprünglich das UNITO, Gebäude war, wo der Marco Silber, den darf man wirklich erwähnen, ein Visionär und fast schon ein Künstler aus diesem Objekt wirklich Unglaubliches geschaffen hat. Und sehr viele Veranstaltungen sind dort. Und wir haben uns dort vor 4 Jahren eingekauft und seitdem sind wir in Bergheim und ja, machen von dort aus die Arbeit.
Und es gibt noch einen ganz besonderen Mitarbeiter, den Lucky.
Den Lucky.
Habe ich gesehen. Was macht der Lucky?
Der Lucky ist nicht menschlich, aber tierisch. Ist unser Maskottchen. Die Geschichte ist, dass ich vor, weiß gar nicht, 12 Jahre in Bosnien auf einer Hochzeit war. Und mein Bruder unter Anführungszeichen gesagt hat, da war der Lucky 2 Monate. Und der war so traurig in dem Zwinger. Und nach der Feier 4 Tage hat er gesagt, Bruder, willst du diesen Hund haben? Ich schenke ihn dir. Und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Und dann hat er gesagt, nein, ich schenke dir diesen Hund. Und dann habe ich gesagt, okay, dann nehme ich ihn mit. Und dann, weil ich so glücklich war, und der Hund offensichtlich auch, haben wir einen Lucky getauft. Und deswegen der Name. Und seitdem ist der Lucky bei mir, ist mein Hund, mein Maskottchen für die Firma. Und ist auch ab und zu in der Firma und sorgt für gute Stimmung.
Das ist schön. Ja. Wie ist dein Werdegang? Wie bist du zum LKW-Geschäft gekommen?
Da wie die Jungfrau zum Kind eigentlich. Also es war kurios. Nach der Schule wollte ich eigentlich zum Militär. Wollte die Berufslaufbahn einschlagen als Offizier beim Militär. Meine damalige Frau, deren Mutter, hat gesagt, einen Schwiegersohn beim Bundesheer will ich nicht, wandern soll er zur Polizei gehen. Und ich war jung und grün hinter den Ohren und habe gesagt, okay, dann gehe ich halt zur Polizei. Und habe es nicht bereut, muss man auch sagen, aber ich war dann mit 19 bei der Polizei, Polizeischule, klassischer Werdegang und habe dann im Laufe der Jahre, Jahrzehnte viele, viele Stationen durchgemacht, zum Schluss in Wien und habe dann irgendwann 2013/14 erkennen dürfen, dass ich was anderes in meinem Leben auch noch machen möchte. Und habe gesagt, okay, ich beende das und habe Freunde in der Logistikbranche gehabt. Damals bei einem Mitbewerber, heute Freunde und Partner. Und haben gesagt, naja, wenn du nicht weißt, was du tust, dann kommst du zu uns. Und ich bin da gesessen und habe mir gedacht, okay, dann gehe ich halt in die Logistik. Keine Ahnung, muss ich wirklich sagen.
Hast du den LKW-Führerschein schon gehabt oder hast du den auch erst machen müssen?
Den habe ich dann gemacht. Und hab mir gedacht, es kann nicht so schwer sein, Ware von A nach B bringen. In der Branche sagt man immer, das ist keine Raketenwissenschaft. Heutzutage denke ich mal, es ist doch eine Wissenschaft geworden. Vielleicht war das vor 20 Jahren keine Raketenwissenschaft. Aber heutzutage ist das schon viel mehr Aufwand. Aber so bin ich in diese Branche, habe mich dann hineingelebt, hineingelernt und habe dann zuerst bei dem einen und dann beim anderen größeren Mitbewerber meine Erfahrungen gemacht und irgendwann bin ich dann zum Günther Bauer Unternehmen gekommen, 2018. Und so ist aus einem Gespräch dann halt eine Arbeit entstanden, eine Anstellung und irgendwann halt dann bin ich ins Unternehmertum übergegangen.
Also sozusagen vom Beamten zum Unternehmer.
Ja, beide Seiten. Irgendwann habe ich mir gedacht, ich muss die andere Seite auch kennenlernen. Und wie gesagt, ich bereue jetzt nicht die Zeit bei der Polizei. Und Unternehmer ist auch eine andere Welt, muss man sagen. Beides sind herausfordernde Jobs, muss man auch sagen. Ich bin halt kein Polizisten, keine Polizistin heutzutage, wie mit den Herausforderungen, die es gibt. Auf der anderen Seite habe ich als Unternehmer genauso viele Herausforderungen.
Ja, und über diese Herausforderungen werden wir uns jetzt ein bisschen unterhalten. Es gibt ja da ständig Neuerungen, mit was die Transportbranche irgendwie geplagt wird, kommt dann fast schon so vor, oder?
Plagen ist das richtige Wort. Vor 10 Jahren, muss ich ganz ehrlich sagen, waren die Auflagen für Unternehmer im Frachtwesen sicher auch gegeben. Aber die letzten Jahre hat man das verschärft, hat man sehr viel automatisiert, sehr viel elektronisch gemacht. Heute ist jeder Lastwagen elektronisch abgesichert. Hat ein Smart Tacho 2, heißt ja das neue System. Per Gesetz hat er das einzubauen. Bei jedem LKW ist das drinnen. Dadurch ist, man sagt, Glasnost. Der Fahrer ist praktisch wirklich 24 Stunden, 7 Tage die Woche prüfbar. Und wir merken das auch, dass er geprüft wird, tagtäglich. Nicht nur ich, sondern alle meine Mitbewerber, Mitkollegen werden da konfrontiert mit Kontrollen. Das zum einen Ich will das gar nicht jetzt sagen, dass das schlecht ist. Es wird sehr viel Missbrauch betrieben, keine Frage, und man muss das kontrollieren. Auf der anderen Seite ist natürlich auch der administrative Aufwand im Hintergrund immer größer und der wird auch immer noch größer. Und die Auflagen werden aber nur strenger. Also da haben wir ja im Vorfeld schon besprochen, damit wir eigentlich nur uns frei bewegen können, im wahrsten Sinne des Wortes, sollte man sich vielleicht mal überlegen, in welche Richtung das wir gehen wollen. Wir können jeden vorher kontrollieren. Ich glaube, dass mein Unternehmen und alle anderen auch bemüht sind, dass wir das jeden Tag erfüllen. Es gibt immer wieder Ausbrecher und Ausrutscher, das ist keine Frage, aber man muss ja einen Freiraum schaffen, dass man sagt, okay, man kann sich bewegen, als Unternehmer, als Fahrer.
Du hast mir da erzählt, da gibt es jetzt eine Neuerung sozusagen, wo eigentlich durch diese Gerätschaften, die im LKW eingebaut sind, braucht eigentlich nur irgendwo einer von der Finanzpolizei, oder so stehen, das Auto fährt vorbei, der registriert das, kann sich da einloggen und kann dann genau schauen, wie lange hat der seine Pausen eingehalten, genau, und so weiter und so fort. Genau. Das ist halt für die Exekutive jetzt sehr einfach. Wie ist das für dich als Unternehmer?
Es gibt so Videos, die herumkursieren, dass man sagt, es gibt nichts besser Überwachtes momentan als den LKW-Fahrer und Fahrerin. Man merkt es. Wir als Unternehmen können nichts anderes dazu sagen, der Fahrer hat die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten. Wenn das dann nicht tut, kann man ihm darauf hinweisen, muss man aufmerksam machen, muss sagen, lieber Freund, das hast du zu tun. Es gibt einen Druck in der Wirtschaft, es gibt Transporte, die auf Zeit ausgerichtet sind, es gibt Staus, es gibt alles Mögliche auf der Straße, wir sehen das jeden Tag. Dann kommt der Fahrer in einen Druck und dann heißt es, ich muss das schaffen, er will das erfüllen. Dann überfüllt er seine Pausen nicht und wenn er die Pausen nicht erfüllt, ist das ein Vergehen. Wenn er über die Zeit drüber geht, ist das auch ein Vergehen oder mittlerweile sogar schwere Vergehen. Und natürlich ist es relativ leicht, dann zu sagen, okay, der Fahrer X hat das verursacht. Da gibt es einen Strafenkatalog und man straft ihn. Die Strafen sind so extrem mittlerweile, dass das ja nicht kleine Delikte mehr sind, sondern das ist ein schweres Vergehen. Und dann zahlt man gleich Hunderte von Euros und das Zusätzliche, der Unternehmer wird auch zusätzlich gestraft, weil der muss ja seinem Fahrer darauf aufmerksam machen, das darfst du nicht. Wir tun es, nichtsdestotrotz macht er es, also trotzdem zahlt man dann am Ende des Tages.
Ja, es ist halt durch den Druck auch schwierig, dass man sich dann dran hält, wenn ich komme ja nicht als Chef im Lastwagen neben einen sitzen.
Nein, aber ich kann jetzt nicht sagen, du musst fahren, weil dann sagen sie, der Unternehmer hat mich darauf aufmerksam gemacht oder angeordnet, dass er das machen muss, mein Disponent gleich. Also wir dürfen es nicht, auf der anderen Seite dann kommt ja einen Druck. Man muss sich das so schon vorstellen, Lebensmittellogistik, das ist temperiert, der muss in 2 Tagen, ich weiß nicht, irgendwo in Spanien sein, wenn er nicht dort ist und die Ware geht nicht raus, dann kriegst du einen Stress, dann kriegst du eine Penale. Die Penale, die kann Tausende von Euro sein, weil wenn die Ware der Abnehmer nicht übernimmt, dann sagt er, die Ware übernehme ich nicht. Du zahlst 5, 6, 7, 8.000 Euro, naja, dann habe ich als Unternehmer einen Stress. Und der Fahrer sagt, naja, ich schaue, dass ich diese Ware dahin bringe. Jetzt hast du aber auf 1.000, 2.000 Kilometer Strecke hast immer wieder Probleme, Staus, Feiertage und dann stehst. Und stehen ist immer schwierig, weil die Ware ist ja zu transportieren. Und wenn er das überschreitet, dann gibt es ein Vergehen. Und das ist halt das Spiel, kommt man vor, zwischen Kontrolle und halt wirtschaftliches Arbeiten und unternehmerisches Arbeiten.
Rechnet man da eigentlich schon was mit ein ins alltägliche Finanzgeschäft?
Kann man nicht. Kann man nicht. Viel zu großer Druck von den Kunden. Ich hätte es früher auch geglaubt, dass man sagt, okay, man muss ja den einen oder anderen Strafzettel mitnehmen.
Verrechnen,
aber es geht null. Ganz im Gegenteil, der Preisdruck in der Branche ist in Europa so massiv, dass wir Preise aktuell haben, die was vor 10 Jahren gegeben hat. Also für das, dass alles, nämlich, ich diskutiere das mit jedem, ich sage, es wird alles teurer die letzten 10 Jahre. Das Einzige, was billiger werden muss, offensichtlich, ist die Logistik. Also ein totaler Widerspruch, aber alle Kosten sind gestiegen. Daher, ja, Widerspruch.
Ja, also jetzt haben wir ja gerade auch die Dieselpreise, die wieder gestiegen sind. Das kann man das dann ja auch eigentlich nicht weiter verrechnen.
Gibt es einen Dieselflotter, nennt sich das, kann man von Kunden zu Kunden, je nach vertraglicher Vereinbarung, kann man das schon weitergeben. Aber es gibt Diskussionen, wir haben in Deutschland einen Kunden, die sagen, schauen wir uns das einmal 2 Monate an und wenn das immer nur so ist, dann reden wir über Preisangleichungen. Faktisch ist aber, dass ich als Unternehmer, als Frechter, wie alle anderen von uns, 2, 3 Monate voraus finanzieren müssen. Und das ist ein Riesenthema.
Und wie leicht oder schwer ist es, Mitarbeiter zu finden, die dann fahren, Fahrer zu finden?
Extrem schwierig.
Weil es hat ja mal so Zeiten gegeben, da war ja das so ein Lifestyle oder so. Ich meine, ich kann mich erinnern, mein Papa war auch LKW-Fahrer, ist schon ganz lang her. Und den hat das richtig getaugt. Der ist so mit voller Inbrunst sozusagen mit seinen Lastwagen gefahren. Und ich weiß noch, am Wochenende, wenn er daheim war, hat er den putzt und gestriegelt. Dann wieder für einen Sonntag in der Nacht, wenn er losfährt, wieder big fein ist. Ist das immer noch so oder hat sich das auch verändert?
King of the Road haben die früher sich selbst getauft. Die waren unabhängig. Ich kenne auch Geschichten, wo damals bist du ja praktisch frei, ohne Grenzen, bis Libanon, Iran, Irak sind die gefahren. Das haben sie die gefreut, die waren wochenlang unterwegs. Und, war das
haben
praktisch,
die Welt gesehen?
Die haben die Welt gesehen und haben gesagt, Wahnsinn, wie aufregend. Heutzutage ist das ganz anders, muss man wirklich sagen. Wir haben in Österreich, ich weiß jetzt die Zahl nicht auswendig, aber ich glaube, aktuell haben wir 10.000 zu wenig Fahrer in Österreich. In Deutschland sagt man 100.000 Fahrer. Und die Fahrer, die du brauchst, gibt es nicht mehr. Also Europa ist eine gewisse Anzahl an Fahrern, die es gibt. Die sind irgendwie überall eingeteilt. Der Osten, wo man früher gesagt hat, man holt sich die nach dem Westen, die haben die Löhne so angepasst, dass heute keiner mehr interessiert zu sagen, okay, ich gehe jetzt nach Österreich, nach Deutschland, ich weiß nicht. Die verdienen praktisch dasselbe zu Hause. Er muss nicht mehr weg, er ist bei seiner Familie. Daher bleibt er regional in seinem Land und wir haben den Stress. Und wir können Zuckerl schaffen, was wir wollen. Wir machen die Löhne höher und höher. In Österreich ein Thema, genauso wie in Deutschland mit unseren Lohnnebenkosten, das irgendwo auch eine Grenze hat und dann stehst du da. Daher, zum einen musst du schauen, dass jeden Fahrer und Fahrerin, sollte sie jemals bei mir auftauchen, gerne eingeladen zu kommen, arbeiten, da musst du schon ganz schön viel tun, damit sie halt bleiben. Also die Zuckerl, die müssen schon ganz schön große Zuckerl werden, dass du sagst, okay, ich verlasse dich nicht. Weil der Nächste wartet nur und sagt, na okay, wenn der bei der Tier rausgeht, bei mir, dann geht er bei der nächsten Tier rein.
Was ist das Zuckerl? Ist das die Höhe des Gehalts oder ist das auch die Ausstattung des LKW? Oder was können wir da vorstellen?
Monetär ist ein Riesenthema, klar. Wobei das erschöpft sich irgendwann. Das andere ist tatsächlich, LKW muss tippitoppi sein. Habe ich jetzt erst letzte Woche wieder gesehen, wenn ein Fahrer den Dreckig hinterlässt, der Nächste sagt, in den steige ich nicht ein. Also so viel zu dem Thema. Dann habe ich gesagt, kannst du das nicht selber putzen? Dann hat er gesagt, bei der letzten Firma haben die das putzt für ihn. Also man muss schon den Aufwand betreiben, zu sagen, okay, der Lastwagen muss top sein. Dann alles neue Generationen, keiner steigt mehr in irgendwelche älteren LKW sein, die müssen alle Euro 6 D mittlerweile, das heißt, nächste Generation ist schon dann Euro 7. Der muss Navigation, Ausstattung, der letzte hat gesagt, der muss für seine Musik braucht er den USB-Anschluss, damit das alles machbar ist. Also Ambiente ist wichtig für einen LKW, Geld ist wichtig und dazwischen halt schon auch zwischenmenschlich den Fahrer abholen und sagen, du, das machst du gut, ganz einfach.
Gibt es halt noch so Leute, die so brennen für das, die das gern machen? Oder ist das eher ein Mittel zum Zweck, dass ich halt gut verdienen kann? Jetzt mache ich halt den Job.
Da würde jetzt gegen meine eigenen Fahrer reden, aber ich glaube, dass es gibt schon Menschen, die sagen, okay, es ist ein gutes Einkommen, es ist ein guter Job, aber ich glaube, es ist ein Mittel zum Zweck, dass die Ausbildung ist jetzt relativ, der Führerschein ist also 6 Wochen, 8 Wochen zu schaffen. Der Rest ist für Praxis und Erfahrung. Aber du kriegst natürlich auch relativ gutes Geld für das, was du an Vorleistung, Vorbildung mitnehmen musst oder mitbringen musst. Also es ist sicher ein Spagat. So, dass mir halt einer sagt, lieber Michi, ich freue mich, dass ich als LKW-Fahrer anfangen darf. Das habe ich, ganz ehrlich, die letzten 10 Jahre noch nicht gehört.
Ah ja, vielleicht kommt es ja jetzt wieder.
Vielleicht jetzt, vielleicht auch heute.
Fährst du selber auch noch?
Ja, ob man sich bemühen möchte, dass ich nur schaue, dass ich es kann. Aber umso mehr kommt mir vor, dass ich auf den LKW gehe, umso mehr habe ich dann die Angst, dass ich nicht mehr rüberkomme. Daher reduziere ich das schon sehr.
Mhm. Aber hast du auch schon so Reisen unternommen, so nach Spanien und Jure, eher in der Region umherum?
Eher alles regional.
Mhm. Was wäre dir wichtig Wenn man jetzt auf diese Herausforderungen hinschaut, die so sind, gerade mit diesem Überprüfungswahn, wie du das du Glasnost genannt hast, sozusagen, was wäre dir wichtig, dass sie da ändern würde? Oder was wäre sinnvoll, dass sie einmal ändert?
Wenn jetzt sage ich meine Vergangenheit und ich sage, ich nehme das heran, dass ich sage, Verkehrssicherheit, Menschenleben sichern, das ist wichtig, dann kann ich sagen, okay, es muss eine Kontrolle geben, keine Frage. Ich sage jetzt nicht, dass es, habe ich schon erwähnt, kein Missbrauch gibt in Europa. Man sieht ja bei den Kontrollen, wie viele LKWs überladen sind, sei es jetzt auch technisch Mängel haben. Also von der Seite kann ich nicht dagegen reden. Auf der anderen Seite muss man natürlich wie immer Zwischenspiel schaffen zwischen, was muss ich kontrollieren und was kann ich nur tolerieren. Und das ist, glaube ich, das Spiel, was man braucht als Unternehmer, aber nicht nur in meiner Branche, sondern in allen Branchen, dass man sagt, wir müssen einen Spagat schaffen. Ich brauche unternehmerische Freiheiten, damit ich mich entwickeln kann. Meine Fahrer müssen oder dürfen nicht immer Angst haben, wenn sie am LKW stehen, weil das hören wir tatsächlich von den Fahrern, dass sie sagen, in Österreich arbeiten, das ist schon anstrengend, weil jeden zweiten Tag wird kontrolliert. Und wie gesagt, sie zahlen auch sehr, sehr, sehr schnell die Strafen. Also der muss sich auch bewegen können, der muss sagen, okay, ich bin unterwegs, versuche das einzuhalten, was gesetzlich vorgesehen ist, aber man muss auch den Spielraum zulassen. Aber offensichtlich gibt es momentan so, kommt man vor, null Toleranz, wo man einfach sagt, nein, wenn du dieses Vergehen begangen hast, dann musst du da auch für die Sanktionen.
Ja, wie es halt politisch gerade auch läuft, merkt man halt, es wird alles genutzt, damit Geld in die Staatskassen.
Ja, offensichtlich sucht man viele Quellen momentan, keine Frage. Auch ein Thema, jahrelang haben wir es ausgegeben, mit zwei Händen und ich weiß nicht, mit was alles. Jetzt haben wir kein Geld. Wir sehen jeden Tag den Druck, sei es von der politischen Seite, sei es von Brüssel, dass man sagt, okay, wie können wir dieses Defizit aufholen? Auf der anderen Seite kann man nicht jeden alles wegnehmen und am Ende des Tages schreien dann die Leute und sagen, was wollt ihr jetzt nur von mir? Und das merken wir. Also wenn ich jetzt überall hineingreife und überall schaue, dass ich Geld bringe, dann werden, glaube ich, die Menschen unruhig. Und da wird die Wirtschaft unruhig, da werden die Menschen unruhig. Und das, glaube ich, da sind wir in einem Dilemma momentan drinnen, wo wir versuchen sollten, auch wieder rauszukommen.
Wenn wir jetzt erst vom Dieselpreis geredet haben, wie ist das eigentlich mit den E-LKWs? Macht das Sinn? Ist das gescheit?
Gescheit ist.
Werden wir irgendwann nur mehr elektrisch LKW fahren?
Laut Brüssel schon. Also daher, wenn die Botschaft so bleibt, dass wir 2035 plus minus nur mehr neue Fahrzeuge auf elektrischer Basis zulassen dürfen und fahren dürfen, wäre theoretisch der LKW dabei. Das sind weniger als 10 Jahre, daher ist es spannend, wie in dieser 10 Jahre ist für Wirtschaft null. Du brauchst eine Vorbereitung, du brauchst eine Investmentphase, du brauchst eine Abschreibungsphase, daher ist das praktisch null. Der Markt bietet es an, wir haben mehrere Angebote eingeholt, sicherlich jetzt die letzten 2-3 Jahre. Die Preise muss man,
preislich
liegt man 2,5 bis 3 Mal so viel, also so als Zahl, 150.000 Euro kostet LKW plus minus neu, E-LKW kostet 350.000 bis 400.000 Euro. Das hat schon eine richtige, also eine große Dimension, muss man sich aber auch vorstellen, in dem LKW sind ja in einem Privat-PKW 80, 100 kW, also LKW hat E-LKW 800 bis 1000 kW, das heißt fast 10-mal so viel. Daher die Batterien sind schon ein Riesenvolumen am Lastwagen selber. Das kostet, das hat man eine kurze Phase, hat der Staat gesagt, wie er offensichtlich nur ein Geld gehabt hat. Okay, wir fördern das, war bis zu 80%, da war das sogar interessant und auch ein Thema. Die Kunden haben nur nicht mitspielen wollen, aber wir hätten sogar gesagt, wir gehen in diese Phase, also in diese Investmentphase. Und wie wir dann gesagt haben, so jetzt möchten wir konkret einen E-LKW anschaffen, was es war, der Staat hat gesagt, es gibt kein Geld mehr, es gibt keine Förderungen mehr, damit ist dieser LKW praktisch unfinanzierbar, auch unwirtschaftlich. Wir müssen ja die Kosten weitergeben an den Kunden und hat gesagt, na, da wird mir das zu teuer. Daher, das ist sicher nur ein Riesenthema momentan, 10 Jahre, wo wollen wir dann in 10 Jahren sein, elektrisch oder nicht?
Also gibt's eine Alternative? Ich stelle mir das gerade so vor, wenn ich jetzt mit einem LKW nach Spanien fahren muss, wie du erzählt hast, mit Futter,
mit Lebensmittel,
genau. Und dann bin ich da 1200 Kilometer unterwegs, da brauche ich ja eine Ladeinfrastruktur irgendwo.
Richtig.
Und ich stehe ja, wenn ich 10-mal so viel Strom eine brauche in meine Batterie, mal jetzt ganz einfach ausdrückt in meinen unwissenden irgendwie Sätzen, dann stehe ich ja da wieder stundenlang, bis das aufgeladen ist.
Das ist das nächste Thema, Infrastruktur. Im Norden Europas viel mehr ausgebaut. Man fokussiert sich viel mehr auf Elektromobilität. Im Rest Europa muss ich ganz ehrlich sagen, ich kenne keine einzige E-Ladestation. Das heißt jetzt nicht, dass es nicht gibt, aber mir ist keine bekannt auf die Hauptstrecken, wo wir unterwegs sind. Und von Spanien redet man dann schon von 2000 Kilometern. Also selbst wenn ich jetzt die neueste Generation mit 700, 800 Kilometer Reichweite, muss man sich vorstellen, das sind 40 Tonnen, die der Batterie da bewegen muss. Also ich gehe davon aus, die Reichweiten sind 500, 600, 700 Kilometer. Das heißt, ich brauche irgendwo auf der Strecke da eine Infrastruktur. Und wenn eine Infrastruktur bei einem E-Pkw, wie man sie kennt, vielleicht 20, 25 Minuten mit dem Supercharger funktioniert, da redet man dann von Stunden. Also jetzt habe ich zuerst geredet über Zeitdruck, wirtschaftlicher Druck. Und dann sollte man sagen, nein, jetzt machen wir 6, 8 Stunden vielleicht laden. Erstens die Kapazität nicht vorhanden. Meine Erkenntnisse dazu sind, dass die Zuleitungen so groß sein müssten, wo man schon riesen Trafos braucht, damit man einen LKW ladet. Jetzt kann man sich vorstellen, da kommen dann, weiß nicht, 50, 100 LKWs daher. Also unmöglich, also nicht unmöglich, aber da müsste man ja Infrastruktur bauen die nächsten Jahre, die einmal diese Strukturen schaffen, damit die LKWs laden können. Und dann hast du einen Zeitfaktor auch noch dazu und dann sicher einen Preisfaktor, wobei ich nicht ausschließt, dass das billiger wird oder billiger werden könnte, als wenn wir mit Diesel unterwegs sind. Die Ressourcen werden knapp, keine Frage, habe auch nichts dagegen, ganz ehrlich. Ich würde sogar das unterstützen, diesen Green Deal auf der Ebene in Europa mit LKW zu machen. Aber da muss ja auch wieder die Politik und Europa überlegen, okay, wo wollen wir hin?
Und wie wollen setzen wir das dann auch um und denken wir das um? Zu Ende, genau. Was das für Konsequenzen
also
hat?
Also ich glaube, dass kein verrechter Kollege von mir, mich eingeschlossen, sagt, nein, wir kaufen nicht die LKWs und gehen in diese Investmentphase, aber man braucht eine Struktur auch dazu. Und Kunden, ich habe zwei Kunden, die das tatsächlich mehrmals mich schon gefragt haben, also jeder will diesen Green Deal schauen in der Form. Es ist ja für Unternehmen, das wird ja mit Strafen verbunden in Zukunft, dass man sagt, hast du nicht deine gewissen Punkte erreicht, hast du Strafe zu zahlen, auch da wieder Sanktionen. Also immer so, es gibt immer Sanktionen, aber es gibt auch einen Widerspruch dazu, wie setzt man das Ganze um und wie setzt man das Ganze auf?
Ich habe einmal gelesen, dass es in der Schweiz recht viel Wasserstoff-LKWs schon gibt. Wie stehst du dazu?
Das war vielleicht der Kompromiss, dass man sagt, okay, wir fahren, du brauchst meines Wissens technisch jetzt nicht so viel verändern, dass du statt einem Dieseltank dann Wasserstoff tankst. Sicher gut, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt die Infrastruktur nicht für Strom, ist Wasserstoff sicher ein probates Mittel, das Ganze auszugleichen.
Wie gehst eigentlich du mit dem Druck um in der Firma, mit den Mitarbeitern, mit dem Ganzen? Meditierst du oder
was? Ich rede mit Lacke.
Und der Lacke ist der Beruhigungsmotor.
Nein, du, Familie natürlich, gerade der Rückzugsort ist immer wichtig, dass man sagt, mit Freunden kann man sich austauschen. Der Lacke ist, der hört mir zwar zu, aber der redet wenig zurück.
Ist manchmal auch ganz gut.
Ist auch ganz gut, aber es ist nicht so leicht, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe viele schlaflose Nächte, wo man sich denkt, erstens, warum tue ich mir das an? Und zweitens, wie geht es weiter? Sinn und Zweck, bleibe dabei, Unternehmer sollte Erfolg haben, sollte aber auch schauen, dass seine Mitarbeiter gut geht. Und wenn das mal ins Wackeln kommt, dieses ganze System, dann wird es schwierig. Und ich glaube, dass viele Unternehmer und Unternehmerinnen in Österreich momentan schon die Angst haben und die Krise haben, wie geht es weiter? Und ich glaube, da muss man auch politisch jetzt auch aktiv werden und sagen, so, wir geben jetzt euch die Impulse, die ihr braucht, damit die Wirtschaft belebt wird, damit neue Kräfte entstehen, weil die Leute, wenn sie Geld haben oder mehr haben, geben sie es aus. Das ist ja also nicht so, dass wir horten, wir sparen ist wichtig, aber die Leute geben es aus. Und wenn dieser Geldfluss, wenn der funktioniert, haben alle was davon, Kunden stocken, wie jetzt man sieht, dann wird das schwierig. Und da glaube ich, das denkt man sich als Unternehmer und Unternehmerin jeden Tag, wie geht es weiter? Also ich habe viele schlaflose Nächte, das kann ich nicht abstreiten.
Warum machst du weiter? Was treibt dich an, dass du nicht sagst, jetzt schmeiß ich alles hin?
Dummheit kann ich zum einen erwähnen, dass man sagt, nein, ich muss mir irgendwann einmal sagen, stopp, ändere. Zum anderen ist das schon so ein Thema bei mir, aber jedes verschieden, so eine intrinsische Motivation von innen heraus zu sagen, jetzt sagst du das erst recht jedem, dass du es schaffst. Gerade in der Branche, wo ich bin, ist das eben nicht leicht, aber ganz ehrlich, ich will mir das selber beweisen. Ich will es auch die anderen beweisen, zu sagen, naja, aufgeben ist leicht, aber kämpfen ist vielleicht ein wenig schwieriger, aber am Ende des Tages gehe ich immer davon aus, wir kommen da durch und es funktioniert. Und wie gesagt, ich bin auch für meine Mitarbeiter verantwortlich und das möchte ich auch so beibehalten.
Ja, die würden dann auch alle auf der Straße stehen, wenn du auf einmal sagst.
Naja, bei mir leider ging es wirklich zum Nächsten, aber ich habe ja Mitarbeiter, die über Jahre schon bei mir sind. Ich glaube schon, dass ich hoffe, es geht ihnen gut. Zumindest kriege ich das Feedback.
Die vertrauen wahrscheinlich auch.
Die vertrauen an mir und sagen, genau, das hat funktioniert bis jetzt, also wollen sie auch weiter mit mir arbeiten. Aber nichtsdestotrotz ist jetzt vielleicht wird die Wirtschaftskrise größer und vorher kriegt jetzt nicht so leicht einen Job. Naja, dann steht er doch da. Also, wir sehen das in anderen Branchen auch, wo viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen den Job verlieren und dann da stehen und nicht wissen, wie es weitergeht. Also, daher, ich bleibe dabei. Die Politik, und das ist jetzt kein Aufruf, sondern ein Wunsch zu sagen, liebe Unternehmer, liebe Unternehmerinnen, wir schaffen euch die Rahmenbedingungen, die ihr braucht, damit wir die Garantie haben, euch geht's gut. Der Staat hat ja dadurch Einnahmen. Also ist ja nicht so, dass er dann nichts zurückbekommt. Und damit wenn der Wirtschaftskreislauf funktioniert, geht es allen gut, ganz einfach.
Ja, dann schauen wir, dass wir in diesem Sinne weiterarbeiten und hoffen, dass der Politik etwas Gutes einfällt für uns.
Richtig.
Danke, Michael, für dieses interessante Gespräch. Und ich wünsche dir ganz viel Kraft für die weiteren Wege. Und ich bin neugierig, wie es weitergeht die nächsten Jahre.
Danke fürs Gespräch und alles Gute euch auch.
Und genau solche Geschichten wollen wir beim RTS Unternehmertalk sichtbar machen. Auch die, die nicht immer einfach sind. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim RTS Unternehmertalk.